Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist total schön, heute bei euch zu sein und das Wort predigen zu dürfen. Und ich predige nicht nur das Wort, sondern das Thema ist sogar das Wort. Deshalb wird es mega gut. Und weiß ich schon, dass es mega gut ist. Vor allem, wenn es nicht mein Wort ist. Ihr wisst ja, ich habe so einen Hall irgendwie. Authentizität. Ihr wisst ja, wir befinden uns in diesem Jahr der Jüngerschaft. Für den, der es noch nicht mitbekommen hat, wir wollen uns als Gemeinde dieses Jahr vor allem mit den Basics des christlichen Glaubens beschäftigen und vor allem mit Basics, die vielleicht gar nicht so basic sind, wie man denkt. Und so, ja, habe ich mich echt gefreut, in den letzten Wochen einfach zu sehen, wie der Geist Gottes wirkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe irgendwie das Gefühl, da ist was in der Luft. So, Gott wirkt und Gott beehrt uns wirklich mit seiner Gegenwart. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist etwas, was Gott gibt. Ja, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind. Aber vor allem auch, wenn Demut da ist. Wenn Leute echt an Betung kommen. Wenn Leute anfangen, Gott zu suchen. Dann beehrt er uns mit seiner Gegenwart. Und das ist so wunderschön. Und dafür bin ich echt dankbar. Ein zweiter Pluspunkt ist, die Leute passen irgendwie gefühlt besser auf bei Predigten. Also ich sehe immer mal wieder Notepads, weil ihr wisst genau, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, dann werdet ihr in der Kleingruppe, werdet ihr vielleicht ein bisschen hinten dran stehen. Ich habe schon von Leuten gehört, die dann noch schnell irgendwie die Predigt auf YouTube kurz vor der Kleingruppe nochmal schnell auf doppelter Geschwindigkeit hören oder so. Solange es gehört wird und solange das Wort verkündet wird, ist alles super. Und ich glaube, das ist einer der coolen Vorteile von dieser Idee von Predigen und dann wirklich in Gemeinschaft, in Miteinander nochmal tiefer reinspringen. Weil es geht nicht darum, dass hier einer vorne steht, der das ganze Wissen hat, sondern es geht darum, dass wir alle zusammen wachsen und dass wir alle auf einem gesunden und guten Fundament stehen. Und genau darum soll es heute gehen. Viele gestandene Christen werden vielleicht heute eine oder andere Sache schon kennen, aber lasst euch nicht täuschen. Das Wort, es ist lebendig und unterschätzt es nicht. Man kann etwas 10-mal hören und beim 11. Mal spricht Gott zu dir und es überführt dich und überwältigt dich und ist was ganz Neues und was ganz anderes. Deshalb, dafür möchte ich ganz kurz bitten. Vater, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Wort Kraft hat. Ich danke dir dafür, dass du jetzt Herzen weich machst für dein Wort, dass es auf guten Boden fallen kann, Jesus. Ich bitte dich, dass du meine Worte nutzt dafür. Herr, ich bitte dich wirklich, dass du mich salbst, damit ich dein Wort richtig rüberbringen kann. Und alles, was falsch verstanden wird, Herr Jesus, bitte ich dich, dass du sofort aus den Gedanken streichst. Alles, was falsch kommuniziert wird von mir, vergib mir und streichst aus den Gedanken, Herr. Amen. Die Bibel ist nicht nur ein religiöses Buch, ist nicht nur noch ein Buch, was wir haben. Es ist nicht mal nur irgendwie eine geschichtliche Ansammlung von Sachen, die mal passiert sind. Die Bibel ist so viel mehr. Sie ist nicht mal nur das wichtigste Buch der Welt. Wenn man sich die Bibel anguckt, glaube ich, stellt man ziemlich schnell fest, das Buch ist besonders. Aber nicht mal der Titel, das wichtigste Buch der Welt, würde das greifen, was die Bibel wirklich ist. Die Bibel beansprucht für sich selbst nämlich auch einen Titel. Und das können wir lesen, da springen wir direkt in 2. Timotheus 3, in den Vers 16. Da steht, denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Und wenn wir uns hier angucken, dieses Gott eingegeben, was wir da lesen können, das ist ein Wort, was unsere Grafikerin mega cool dargestellt hat. Wer das jetzt nicht lesen kann, Pech gehabt, nein, Spaß. Das Wort, das da steht, ist Theopneustos. Und ich habe es tatsächlich einer Bibelschülerin vorgehalten und gesagt, was steht denn da? Und sie konnte sogar tatsächlich lesen, liebe Emily, Props. Theopneustos. Theopneustos bedeutet so viel wie Theo, das ist Gott,
Und Pneustos ist der Atem, ist das Eingeatmete. Das heißt, Theopneustos ist nicht nur ein Gott eingegebenes Wort, sondern es ist ein von Gott eingehauchtes Wort. Das ist so entscheidend, weil Paulus sagt nicht, die Schrift ist von Gott motiviert. Gott hat schon irgendwas so damit zu tun. Er sagt, sie kommt aus dem Atem Gottes. Die gesamte Schrift kommt aus dem Atem Gottes. Und der Atem Gottes, wer ein bisschen Bibel gelesen hat, weiß das, steht immer auch für Leben. Gott atmet Adam an und er wird lebendig. Und Gottes Atem steht für den Geist. Und als ich so diese Stelle gelesen habe, da ist mir sofort eingefallen, meine Tochter hat was von mir vererbt. Sie ist ultra kitzelig am Ohr. So. Also man kann mir nichts ins Ohr flüstern. Meine Frau weiß es. Das ist direkt, oh, geht gar nicht. Und meine kleine Tochter hat dasselbe auch. Und da haben wir so ein kleines Spielchen miteinander. So, ey, ich muss dir was ins Ohr flüstern. Aber natürlich will sie mir nie was ins Ohr flüstern. Sie will mir nur ins Ohr hauchen und mich kitzeln. Und so ist es dann ganz oft so, dass sie ja auch zurückgekitzelt wird von mir. Weil wenn ihr Mund an meiner Wange ist, ist auch mein Mund an ihrer Wange. Und dann kitzeln wir uns gegenseitig einfach nur noch kaputt. Flüstern nie was. Aber warum ich das sage, wir hauchen uns an und danach ist es sehr oft so, dass unsere Ohren auch etwas feucht sind. Weil in dem Hauch auch etwas von uns steckt. In dem Hauch steckt unsere DNA. Und genauso ist es auch mit Gott. Genauso ist es mit dem Buch, was er uns gegeben hat. Da steckt Gottes DNA drin, weil er sie eingehaucht hat. Es ist wie mit einem Architekten, der ein Haus baut, der selber nicht mal Hand anlegt und keinen einzigen Stein auf den anderen setzt, aber trotzdem das Bild schafft, den Rahmen schafft, das möchte ich. Und dann sind andere Leute da, Individuen. Der eine haut den Stein vielleicht mit der linken Hand ab, der andere mit der rechten. Sie machen es unterschiedlich, aber im Endeffekt entsteht das Bild, was der Architekt sich vorgestellt hat. Und genau so finden wir in der Bibel ein paar Facts. Wir finden 66 Bücher, von 40 Autoren über 1500 Jahre zusammengeführt. Wir finden diese auf drei Kontinenten oder über drei Kontinente gespannt, in drei verschiedenen Sprachen. Über 5800 griechische neutestamentliche Handschriften sind bekannt, die übereinstimmen. Über 25.000 Handschriften, Fragmente des Neuen Testaments. Und das ist etwas, es gibt nichts ansatzweise Vergleichbares. Nichts, wirklich nichts ansatzweise Vergleichbares, was wir an antiken Texten kennen. Wir gehen geschichtlich von vielen Sachen schon als wahr aus, wenn es 10, 5 verschiedene Manuskripte, Handschriften davon gibt. Und die Bibel liefert uns Unmengen, wirklich kaum voneinander abweichende Fragmente, Mitschriften, Briefe, Teile, die alle zusammengeführt diese Bibel ergeben. Und so ist die Bibel nicht mechanisch diktiert worden. Gott hat nicht den Körper eines Menschen übernommen und dann hat Paulus einfach nur geschrieben und oh wow, das ist ziemlich gut so, ja. Das könnte man manchmal denken, aber es ist nicht wie besessen gewesen, dass die Menschen dann auf einmal runtergeschrieben haben. Wir sehen verschiedene Stile in der Art und Weise, wie die Schreiber schreiben. Sie schreiben persönlich und doch eingehaucht und doch Gottes DNA und doch Gottes Wort geben sie weiter. Ihre eigenen Stile, eigene Kultur, eigene Persönlichkeit, ihre eigene Sprache. Warum ist das so wichtig? Zum einen zeigt es uns, dass Gott Menschen benutzt. Wie krass ist dieser Gott? Er könnte, und er hat auch auf Tafel geschrieben, ja, er könnte einfach sagen, so ist das hier, bitteschön. Aber er nutzt Menschen, um das weiterzugeben. Wie krass ist das? Und was zeigt es uns? Es zeigt uns, Gott nutzt Menschen. Heute, Gott nutzt dich, Gott nutzt deine Persönlichkeit. Wenn du ein bisschen komisch bist, ey, Gott nutzt deine Komischkeit. So. Ja, lass dich von Gott gebrauchen, egal wer du bist, ich bin auch komisch. Alle sind irgendwie ein bisschen komisch, wenn man ehrlich ist. Egal, ob du kannst sogar Mainz-Fan sein, ja, Gott kann dich gebrauchen. Es ist voll egal, was du bist, wie du drauf bist. Gott gebraucht Menschen heute. Okay, das ist die erste Sache, die wir daraus ziehen. Die zweite Sache ist, es bedeutet, dass Gottes Wort Gesamtheit Gottes Wort ist. Alles zusammen ergibt Gottes Wort. Verschiedene Schreiber, aber eine Autorität, eine Wahrheit. Sie widersprechen sich nicht. Und dieser Punkt, da möchte ich kurz mal drauf stehen bleiben. Sie widersprechen sich nicht. Wir haben 66 Bücher, 40 Autoren über 1500 Jahre. Versuch mal ein Buch mit einer Person zusammenzuschreiben. Heute, du kannst miteinander reden. Versuch das mal hinzukriegen. Das alleine zeigt uns Göttlichkeit. Das alleine zeigt uns, dass derselbe Geist dahinter steckt. Derselbe Geist, der es ausatmet, der es einhaucht. Die Bibel ist das direkte Wort Gottes. Und wenn wir es nicht so annehmen, dann führt das sowieso nur zum Chaos. Nicht, weil wir es nicht irgendwie verteidigen könnten, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du diese Autorität wahrnehmen und annehmen musst, weil es dich sonst in ein Rabbit Hole führt, dich in ein Chaos hineinführt. Wenn man anfängt zu sagen, ja, die Bibel ist teilweise inspiriert, aber halt nicht alles so. Oder manche Teile der Bibel sind vielleicht Gottes Wort, andere waren nur für eine bestimmte Zeit gedacht, andere Worte sind nur auf diese Kultur anzuwenden. Dann begibst du dich in ein super gefährliches Gebiet. Und ja, die Bibel, die muss durch Exegese, also dieses theologische Wort von Bibel ordentlich interpretieren, muss ordentlich angeguckt werden. Ja, man muss im Kontext lesen, immer. Man muss gucken, wie war die Kultur, wer ist der Schreiber, an wen hat er geschrieben, sowieso, absolut. Aber ich glaube, dass man oft Bibelstellen einfach nur versucht, schön zu reden, indem man sie auf heutige Zeit anwendet oder sagt, direkt abschreibt, weil sie nur kulturell gedacht sind oder einfach nicht mehr in die moderne Zeit passen. Wenn ich mich aber entscheide, welcher Teil der Bibel göttlich ist und welcher nicht, dann ist nicht mehr die Bibel mein Maßstab, sondern dann bin ich der Maßstab der Bibel. Dann prüfe ich nicht mein Leben am Wort, sondern ich prüfe das Wort an meinem Leben und ich passe es an. Und genau das lesen wir, wenn wir weitergehen in dem zweiten Timotheus-Text, lesen wir das in den Versen 16 und 17 zu Ende. Da haben wir ja schon gelesen, groß ist der Nutzen der Schrift. Denn sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift, sola scriptura, mit Hilfe der Schrift, allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und was richtig ist. Ich glaube, wir geben der Schrift manchmal zu wenig Credit. Die Schrift ist und bleibt der absolute Boden, auf dem wir stehen, unser Fundament. Die Schrift soll uns korrigieren, soll uns überführen, soll uns erziehen, soll uns zurechtweisen. Und die Bibel gibt uns alles an die Hand. Hier sagt es Paulus so klar. Sie gibt uns alles an die Hand, was wir brauchen, um zu wachsen, um gesund weiterzukommen im Glauben. Aber die Bibel muss eins dafür sein. Sie muss dein Maßstab sein. Die Bibel muss zu unserem Maßstab werden. Die Bibel muss die Möglichkeit haben, in unser Leben hineinzusprechen. Sonst kann sie auch nichts verändern. Logisch. Wenn wir anfangen zu sagen, ja, dieser Abschnitt, der passt nicht mehr heutzutage in unsere Zeit rein, ist nicht mehr so cool. Und spreche ich ganz klar an, ganz offen und öffentlich, da sehen wir viel in Kirchen, wo es genau das passiert. Und Leute, ich fordere dazu auf, Kirchen kehrt um, schaut auf das Wort. Es ist nicht zu spät für euch, aber es ist wichtig. Es ist so wichtig. Kehrt um. Ihr seid auf dem falschen Weg. Passt nicht die Bibel der Zeit an. Passt die Zeit der Bibel an. Wenn wir glauben, dass Gott wirklich Gott ist, dann steht seine Offenbarung über jeder Kultur und über jeder Zeit fertig. Dabei geht es nicht um Theologie, es geht eigentlich um die Entscheidung, wer hat die Herrschaft. Das ist so der Hintergedanke, der hinter dem Ganzen steht. Es ist nicht, man denkt manchmal, es ist der Konflikt, Bibel steht gegen Wissenschaft. Aber in Wahrheit ist es so, dass die Bibel die Wissenschaft unterstreicht und die Wissenschaft die Bibel einfach nur immer wieder bezeugt. Und es ist auch nicht der Konflikt Glaube gegen Vernunft. Weil je vernünftiger du bist und je rationaler du anfängst zu denken, desto mehr fällt dir auf, oh, am Ende kann ja nicht nichts kommen. Wie kann alles aus nichts entstehen? Und wenn du die ganze Mathematik darauf anwendest, dann ist es sehr viel rationaler, an einen Schöpfer zu glauben, als nicht. Deshalb ist es nicht dieser Konflikt von Glaube gegen Vernunft. Der wahre Konflikt, in dem wir stehen, ist göttliche Autorität gegen menschliche Autonomie. Ich sag's nochmal. Es ist göttliche Autorität gegen menschliche Autonomie. Der Mensch möchte bestimmen. Und das ist die Kernproblematik, in der unsere ganze Menschheit sich befindet, schon immer, aber heute wahrscheinlich wie noch nie zuvor. Die Frage ist also, bist du bereit, Gottes Wort, die Autorität in deinem Leben zu geben? Und das Interessante ist, in dieses Kapitel, Kapitel 3, da steht bei mir als Titel drüber, die Menschen am Ende der Zeit. Das heißt, wenn man sich den Teil vorher durchliest, ich habe ihn mit meiner Frau heute Morgen nochmal gelesen, dann sehen wir, wie krass Paulus eigentlich darüber redet, hey, irgendwann ist es soweit, dann sind Menschen wirklich böse. Sie tun das, sie sind nur noch selbstsüchtig. Sie sind gierig, sie sind großtuerig, sie sind arrogant. Sie werden Mitmenschen beleidigen, ihren Eltern nicht gehorchen, undankbar sein und so weiter und so fort. Und meine Frau sagt zu mir, waren die Menschen irgendwann mal anders? Für uns ist das voll normal. Es ist so normal, weil wir sehen, dass wir in dieser Zeit leben. Und genau, es ist kein Wunder, es ist mit Absicht, dass Paulus es hier reinschreibt, in diesem Zusammenhang, weil er sagt, es wird eine Zeit kommen, wo Menschen komplett von Gott nichts wissen wollen. Sie kehren sich ab und sie gehen ihren eigenen Weg. Und in dieser Zeit ist es so wichtig, dass ihr auf die Bibel schaut, dass die Bibel eure Wahrheit wird, an der ihr euer Maßstab wird, an der ihr diese Dinge festmacht, die euer Leben bestimmen und nicht an der Zeit. Göttliche Autorität gegen menschliche Autonomie. Wir kommen noch mal ein bisschen später darauf zurück. Aber ich will ja auch über Grundlagen sprechen und so ein bisschen, sagen wir mal, lehrend das weitergeben, was so ein bisschen die Grundlagen von Bibel sind und wie Bibel überhaupt eigentlich zustande gekommen sind, ist, warum glauben wir Bibel? Warum sind die Worte wirklich Gottes Wort? Wie ist der Kanon entstanden? Und deshalb springen wir da auch noch mal kurz rein. Warum ist die Bibel so, wie sie ist? Warum sind vielleicht auch nicht andere Bücher, was wir als heiliges Wort, als Gottes Wort ansehen, warum ist der Kanon, wie der Kanon ist? Also Kanon, für die, die es nicht wissen, das bedeutet Maßstab. Aber die jüdische Gemeinschaft hat einen Kanon, Protestanten haben einen Kanon, also wir fallen darunter. Und das ist so die Zusammensetzung von Schriften, die wir als Gottes Wort sehen. Und da schauen wir uns tatsächlich auch als erstes den jüdischen Kanon an, weil der das Fundament von uns und unserem Glauben auch ist. Und der jüdische Kanon, der besteht aus der Tora, das sind die 5 Bücher Moses, klar, kennt jeder. Dann Nevim und Ketuvim und das sind die Propheten und alle anderen Schriften. Und so fassen die Juden den Kanon zusammen. Sie sagen, das ist Wort Gottes. Und was interessant ist, dass diese Bücher nicht ausgewählt wurden, sondern sie wurden über Generationen erzählt, wurden weitergegeben, wurden aufgeschrieben und sie haben sich über Generationen hinweg als von Gott inspiriert erkennen lassen. Sie wurden benutzt und es war ganz klar, für jeden Juden war es klar, das ist Gottes Wort, weil da dieser Geist durchgesprochen hat. Es gab gar keine Frage darüber. Und unser Kanon, der setzt sich so zusammen, dass wir den Tanach, das ist der jüdische Kanon, dass wir den nehmen und ihn 1:1 kopieren. Weil wir gehen davon aus, dass Gottes Wort, was er den Juden offenbart hat, was damals wahr war, genauso auch heute noch wahr ist. Und wir nennen es Neues Testament, für die, die es nicht wussten. Und es ist tatsächlich 1:1 dasselbe, bis auf dass die Bücher teilweise zusammengefasst sind in der Tanach. Das heißt, Esra, Nehemia zum Beispiel ist ein Buch und die haben weniger Bücher als wir insgesamt. Aber es ist grundsätzlich exakt dasselbe Wort und wir glauben an dieselben Dinge. Und ja, Juden glauben sogar und haben in ihrem Tanach sogar Jesaja 53 stehen. Und wer das nicht kennt, der kann das gerne mal nachlesen zu Hause. Man nennt es auch Rabbi's Graveyard, so, weil die Rabbiner da weniger Antworten zu haben, weil es einfach komplett über Jesus redet. Lest es gerne mal zu Hause durch, da geht es nicht drum. Aber unser Kanon setzt sich zusammen aus der Tanach, aus dem Alten Testament und dann eben aus dem Neuen Testament. Und das Neue Testament kennt ihr, die Evangelien, das sind die Apostelgeschichte, die Briefe und die Offenbarung. Jetzt dazu, warum die Tanach denn überhaupt oder der Tanach überhaupt Gottes Wort ist. Wurde über Jahrhunderte überliefert. Die Textüberlieferungen sind außergewöhnlich stabil. Ich weiß nicht, wer von euch von der Jesaja-Schriftrolle gehört hatte, die 1947, glaube ich, gefunden wurde. Auf jeden Fall ist das eine 7 Meter lange Schriftrolle, müsst ihr euch mal geben, so breit wie ein Fußballtor. 7 Meter lange Schriftrolle, die so zusammengenäht wurde. Und die Worte, die da drauf geschrieben sind, stimmen zu fast komplett mit dem überein, was über 1000 Jahre später weitergegeben wurde. Das heißt, man hat erkannt, hey, wenn das damals vor Jesus, 200 Jahre vor Jesus, schon so da stand und dann 1200 Jahre, 1300 Jahre später immer noch genauso da steht, dann ist das schon eine krasse Übereinstimmung. Es ist extrem stabil geblieben. Es ist historisch verankert, das habe ich eben schon erwähnt. Es sind unzählige archäologische Beweise für die Bibel gefunden. Und es gab lange Zeit, wo die Bibel so eine der einzigen Dinge war, an denen Archäologen Funde sehen konnten. Das heißt, die Archäologen haben geguckt, was sagt denn die Bibel dazu? Ah, da und da war der Krieg und da lebte der. Davon wissen wir gar nichts, historisch nichts bekannt. Wir gehen da mal hin, was die Bibel sagt, wo das gewesen sein soll, graben da mal und dann haben sie genau diesen König gefunden, Inschriften gefunden, Dinge gefunden. Das heißt, die Bibel ist historisch verankert. Und sie war bereits vor Jesu Zeiten fester Teil. Das heißt, der Tanach war fest. Das war Gottes Wort für die Juden und ist Gottes Wort für die Juden. Es gibt eine prophetische Struktur, die es in keinem Buch sonst gibt. Es gibt viele Bücher, die sagen, es sind heilige Bücher, aber guckt euch an, was in der Bibel für prophetische Worte weitergegeben wurden. Es ist unglaublich, wie Jesaja 200 oder 150 Jahre, bevor ein König Kyros überhaupt geboren wird, bereits seinen Namen nennt und sagt, dass er sie aus dem babylonischen Exil rausführen wird. Ein Perserkönig, der zu dem Zeitpunkt waren die Perser überhaupt noch keine Weltmacht. Und der König Kyros sagt Jesaja, er nennt ihn namentlich, prophezeit es voraus. Und es geschieht genauso. Und da gibt es unzählige, auch messianische Voraussagen. Ich meine, Jesus hat über 300 Voraussagen wahr werden lassen. Viele von denen, da konnte er nichts tun. Klar, also ein paar Sachen kann er auch entscheiden, ob er jetzt dahin geht, ob er jetzt den Esel nimmt oder ein Pferd. Solche Sachen kann er entscheiden. Aber wie willst du entscheiden, wo du geboren wirst? Wie willst du entscheiden, ob dich der römische Soldat in die Seite sticht? Wie willst du entscheiden, ob man dir keine Knochen. Wie willst du entscheiden, dass man dir keine Knochen bricht, wenn du getötet wirst? Versteht ihr? Es gibt eine unglaubliche prophetische Struktur in der Bibel. Aber der Hauptgrund, warum wir sagen, die Tanach ist Gottes Wort, der Tanach ist Gottes Wort, ist, dass Jesus selber gesagt hat, es ist es. In Lukas 24, Vers 44 sehen wir, da sagt Jesus, dann sagte er zu ihnen, das ist, als er wieder auferstanden ist und zu seinen Jüngern kommt, nun ist es in Erfüllung gegangen, wovon ich sprach, als ich noch bei euch war. Ich sagte, alles, was im Gesetz des Mose, bei den Propheten und in dem Psalm über mich geschrieben ist, muss sich erfüllen. Jesus hat nie gesagt, ey, Buch Jesaja ist zwar cool, passt schon, außer Kapitel 12, da müsst ihr das mal rausnehmen. Glaubt ihr, wenn Gott auf die Erde kommt, dann würde er es zulassen, dass sein Wort verfälscht dasteht? Jesus selbst hat das Wort bekräftigt. Matthäus 5, Vers 17, ihr kennt es. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz oder die Propheten außer Kraft zu setzen. Ich bin nicht gekommen, um sie außer Kraft zu setzen, sondern um sie zu erfüllen. Denn ich sage euch, solange Himmel und Erde nicht vergehen, wird auch kein einziger Buchstabe und nicht ein einziges Strichlein, steht in meiner Bibel, vom Gesetz vergehen. Alles muss sich erfüllen. Gottes Wort. Aber warum nehmen wir unser Neues Testament als Gottes Wort an? Da gibt es so die vier Hauptbegründungen, die ich euch heute mal mitgebracht habe. Apologetik ist so krass groß und da haben wir viele Experten hier auch in der Gemeinde. Da bin ich absolut nicht der Experte für. Da gibt es ganz sicher noch ganz viel mehr, aber ich habe euch vier Punkte mitgebracht. Und zwar zum einen sind die Schriften des Neuen Testaments apostolisch. Das heißt, sie stammen von einem Apostel oder einem engen Mitarbeiter eines Apostels. Ein Apostel Jesu war eine autorisierte Augenzeuge Jesu, direkt von ihm berufen und bevollmächtigt. Wenn ein Buch apostolischen Ursprungs war, dann trug es Autorität Christi, direkte Autorität Christi. Paulus' Briefe wurden klar von Paulus geschrieben, Markus war ein enger Mitarbeiter von Petrus, Lukas war Homie von Paulus und so ist diese apostolische Bestätigung des Neuen Testaments wichtig. Nicht nur das, sondern die einzelnen Apostel haben untereinander die Texte sogar immer wieder bestätigt und Wort Gottes genannt. In 2. Petrus 3,16 könnt ihr das nachlesen, da sagt Petrus über Paulus' Schriften, dass sie teilweise versucht verdreht zu werden, weil sie genauso wie die anderen heiligen Schriften versucht werden zu verdrehen. Das heißt, sie wurden schon damals anerkannt als Gottes Wort von Juden, von Leuten, die mit Jesus unterwegs waren. Das gibt ihnen ihren Wert. Orthodox könnt ihr da lesen. Das ist keine Konfession, sondern es kommt von dem Wort selbst, dass es rechtgläubig ist. Ja, es ist das, was geglaubt wird. Stimmt es mit der bekannten Lehre überein? Ist es das, was zuvor gelehrt wurde? Und passt es zu dem, was Jesus gesagt hat? Passt es zu dem, was der Tanach gesagt hat? Kein Buch durfte dem anderen widersprechen. Es durfte nichts dem Wort Gottes widersprechen. Ganz kurz, katholisch, auch wieder nicht das Katholische, wie wir es heute verstehen, sondern katholisch bedeutet universell, allgemein. Und das bedeutet, dass sie gelehrt wurden, schon in der frühen Kirche. Katholisch bedeutet, dass die vier Evangelien zum Beispiel, die wurden in Rom, in Antiochia, in Alexandria, Kleinasien, überall wurden die gepredigt. Aber kleine apokryphische Texte, also das ist das, was wir nicht in den Kanon gefasst haben, was aber trotzdem von vielen Leuten als wichtig angesehen wird, die haben nicht in dem Sinne, wurden nicht in dem Sinne verbreitet gelehrt. Und das Wichtigste steht wieder zum Schluss, das könnt ihr euch merken, sie sind geistlich anerkannt. Es trug alles, was in unsere Bibel hineingekommen ist, trug geistliche Autorität und geistliche Frucht. Alle Texte trugen besondere geistliche Kraft. Es war kein mystisches Gefühl in mir drin, oh, das fühle ich gerade irgendwie, ist ganz nice. Sondern es war, dass du genau dieser Punkt ist es, dass du den Geist Gottes, den Hauch Gottes auf diesen Stücken, auf diesen Briefen, auf diesen Erzählungen spüren konntest. Und genau das ist, was wir auch heute noch erleben können durch die Bibel. Genau das ist, was Wort Gottes so kraftvoll macht. Es ist dieses Erlebbare, dieses Spürbare, dieses Lebendige. Gottes Wort ist lebendig und nicht nur ein geschriebenes Wort. Es lebt und spricht vor allem zu deinem Geist. Das ist das Krasse. Es ist eine Schrift, die zu deinem Geist spricht, die deinen Geist erbaut. Und so unterscheidet die Bibel zwischen den zwei Worten Logos und Rhema. Und Logos ist so die umfassende Beschreibung für das Wort Gottes. Und Rhema ist das aktuell gesprochene Wort, so wie ich jetzt rede. Das ist das gesprochene Wort Gottes. Und versteht mich nicht falsch, Logos ist schon das perfekte, heilige Wort Gottes. Das ist die Schrift, das ist das perfekte, unbestreitbare, heilige Wort Gottes. Aber Rhema, wenn der Heilige Geist anfängt, persönlich zu dir zu reden und wenn er dieses Logos-Wort lebendig macht für dich, das ist dieser Rhema, das gesprochene Wort Gottes. Und dazu ist das Wort da. Es ist für dich und für mich so persönlich, so alt und doch so neu und doch so relevant, weil es persönlich ist, weil es lebendig wird. Und das lesen wir in Matthäus 4, Vers 4. Da steht, aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Und das Wort, was für Wort hier benutzt wird, ist Rhema. Es geht um das gesprochene, lebendige Wort. Du kannst viel lesen und überhaupt nicht auf dich wirken lassen. Aber wenn das gesprochene Wort Gottes kommt, das ist, was uns nährt. Das ist, was uns etwas gibt. Das ist, was uns wachsen lässt. Genauso wie physische Nahrung uns wachsen lässt. Also irgendwann nicht mehr so, nur noch im Bauch. Aber das ist das, was uns Kraft gibt. Das ist das, was wir brauchen. Wir Menschen leben nicht nur vom Lesen vom Wort, sondern wir leben und wir sind abhängig von diesem lebendig gemachten Wort Gottes. Der Heilige Geist muss das Wort lebendig in uns machen und dann kommt diese Veränderung in uns. Ganz natürlich. Wachstum. Ganz natürlich. Wenn du die Bibel liest, aber sie nicht annimmst, wenn du die Bibel liest, aber nicht im Geist versuchst zu verstehen und wenn der Geist sie nicht lebendig macht für dich, dann bringt sie dir nicht viel. Es ist, als ob du Essen anguckst und erwartest, satt zu werden. Wenn du Essen nur anguckst, kannst du verhungern. Oder? Du kannst Kochbücher studieren. Du kannst jedes Rezept kennen, genau wissen, wie man es zubereitet. Aber wenn du nicht wirklich kochst und isst, dann passiert auch nicht viel. Und so ist das mit dem Wort Gottes. Ich wurde diese Woche genau zu diesem Rema-Thema wurde ich gefragt, am Freitag wurde ich gefragt von einem der Jugendlichen, ey David, wie kann man eigentlich Gottes Stimme hören? Und ich dachte so, wow, du gibst mir gerade Futter für die Predigt. Und ich habe ihm gesagt, das allererste muss immer sein, das Wort Gottes. Du hörst Gott durch dieses Wort. Es wird lebendig und du hörst es und du spürst es und du wächst und du wirst überführt und du wirst verändert durch dieses Wort. Ja, es gibt den Heiligen Geist, ihr Lieben. Der Heilige Geist ist wundervoll und wir brauchen ihn. Und der Heilige Geist redet und er gibt uns Prophetie, er gibt uns Vision, er gibt uns Dinge. Aber wenn diese Dinge nicht mit dem Wort geprüft werden und übereinstimmen, schmeißt die Dinge sofort weg. Schmeißt sie sofort weg. Die Bibel warnt uns in Galater 1, Vers 8. Doch wer immer euch ein anderes Evangelium bringt und wäre es einer von den Aposteln selbst oder sogar ein Engel vom Himmel, wer immer euch eine Botschaft bringt, die dem Evangelium widerspricht, das wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Ich habe schon so oft solche Sachen gehört, extreme Sachen gehört, ja, aber der Heilige Geist hat mir gesagt, und Gott hat mir doch gesagt, ich muss meinen Mann verlassen. Gott hat mir gesagt, ich muss meine Frau verlassen, weil das und das. Und ich brauche nicht lange überlegen, Leute. Ich brauche nicht erst anfangen zu beten und zu denken, ja Herr, meinst du das wirklich? Komm, ich prüfe das nochmal in meinem Geist. Das Wort Gottes ist so klar. Nein, du hast nicht von Gott gehört. Kehr um. Ey, das Wort Gottes ist das, woran wir uns prüfen. Und wenn das Wort Gottes darüber redet, wie heilig Ehe ist, wie wertvoll Ehe ist, wie wundervoll Ehe ist, und das ist ein Zeugnis von dem Bund, den er mit uns geschlossen hat, ist, in dem Bund existiert kein Bruch. Gott liebt dich, Gott sieht dich, Gott vergibt, Gott rettet. Und wir haben die Ehre, mit Ehe das zu symbolisieren. Bin ich von abgekommen. Aber solche Sachen will ich nicht hören. Ey Leute, die Bibel ist so klar und die Bibel ist das, woran wir uns orientieren. Selbst wenn ein Engel dir eine Botschaft gibt, selbst wenn du wirklich, wirklich, aber doch, ich bin doch wirklich, wirklich sicher, dass ich diese Offenbarung bekommen habe. Wenn dir dem Bibelwort widerspricht, renn. Renn. Es gibt nur das eine Evangelium, es gibt nur die eine Wahrheit, es gibt den einen Weg. Es gibt nur einen Namen, der über allen Namen steht. Und der Name ist Jesus Christus. Eine Botschaft, ein Wort. eine Wahrheit. Und er selbst ist dieses Wort. Ich liebe Johannes 1. Wenn man Johannes 1 liest, denkt man entweder, Johannes, bist du besoffen? Oder man denkt, wow, du hast so recht. Weil es macht so keinen Sinn, bis es Sinn macht. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschheit. Das Licht leuchtete in die Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Er war in der Welt, aber die Welt, die durch ihn erschaffen war, erkannte ihn nicht. Er kam zu seinem Volk, aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Alle denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Sie wurden es, weder aufgrund ihrer Abstammung, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren. Halleluja. Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er ist es, rief er. Stellt euch mal Johannes vor, der draußen in der Wüste predigt und Leute tauft und dann sieht er das Lamm Gottes kommen und er schreit, er ist es. Von ihm habe ich gesagt, der, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon da vor mir. Wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde uns das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind die Gnade und die Wahrheit zu uns gekommen. Niemand hat je Gott gesehen. Der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Das ist Bibel. Es ist so viel leichter. Und das klingt jetzt erstmal komisch, aber es ist so viel leichter, ein Evangelium anzunehmen der Werke. Du kannst ein Evangelium annehmen oder egal welche Religion du dir anguckst, kannst du annehmen, wenn es darum geht, du musst das tun, du musst das tun, du musst das tun und dann liebt Gott dich. Warum ist das einfacher als ein Evangelium der Gnade, in dem wir leben? Ein Evangelium der Gnade bedeutet doch, du musst gar nichts tun, er hat alles getan, er ist es. Aber ein Evangelium der Gnade bedeutet gleichzeitig auch, du lässt alles, was du bist, los. Du hast überhaupt nichts mehr zu melden. Er ist Herr und er hat wirklich alles getan. Amen. Deshalb ist es so viel leichter, auf Werke basiert zu glauben, weil du immer noch deinen Stolz behalten darfst. Theoretisch gesehen kannst du immer noch von oben auf alle herabschauen und deinen Stolz komplett behalten. Aber wenn du Gott erkennst und genau diese Gnade und Wahrheit, die gekommen ist in Form eines Menschen, wenn du die erkennst, dann musst du ihm alles geben. Und dann erniedrigst du dich selbst dadurch. Und das ist nicht das Leichteste für manche Leute, für uns alle. Aber das ist das Evangelium der Gnade, Leute. Das ist das, was dieses gesamte Buch von vorne bis hinten uns vermitteln möchte. Jesus liebt dich und du musst seine Gnade annehmen. Ihr Lieben, das ist keine Predigt, wo ich damit enden möchte. Die Bibel ist so cool, lest sie doch ein bisschen mehr. Ich möchte keine Werbung für die Bibel machen, Leute. Es ist eine Predigt, in der ich euch sage, ohne die Bibel habt ihr nichts. Ohne die Bibel kannst du nicht leben. Wir brauchen Zeiten des Verstehens, des Lesens. Auch Zeiten, teilweise ist es ja auch so, du sitzt da und du weißt gar nicht, was du liest, aber hör nicht auf, bleib dran. Dein Geist lernt, dein Geist ernährt sich. Du brauchst dieses Rema-Wort von ihm. Ohne die Bibel verpassen wir die Fülle Gottes. Ohne die Bibel können wir nicht geistlich gesund wachsen. Ohne die Bibel formst du dir einen Gott nach deinen Gefühlen. Ohne die Bibel wird deine Stimme lauter als Gottes Stimme. Ohne die Bibel fehlt dir Korrektur. Ohne die Bibel kennst du Gottes Namen, aber nicht sein Wesen. Ohne die Bibel liebst du vielleicht sogar Jesus, aber du kennst seine Worte und seinen Willen nicht. Ohne die Bibel fehlt dir das Fundament, wenn der Sturm kommt. Ohne die Bibel bleibt dein Glaube oberflächlich. Ohne die Bibel bist du geistlich anfällig. Ohne die Bibel fehlt dir die Wahrheit, wenn Gefühle schwanken. Ohne die Bibel fehlt dir das Schwert im Kampf. Ihr lieben Jugendlichen, ihr wisst, Spit That Verse jede Woche, das ist, weil in der geistlichen Waffenrüstung, da ist dieses Schwert des Glaubens, was das Wort Gottes ist. Und das Wort, was da benutzt wird für Wort, ist Rema. Es geht nicht darum, dass wir auswendig lernen, um auswendig zu lernen. Es geht darum, dass wir auswendig lernen, um ein Schwert zu haben, mit dem wir verteilen können. Es geht darum, dass wir Verse in unserem Repertoire haben, die den Feind besiegen. Ohne die Bibel fehlt dir Licht in Dunkelheit. Ohne die Bibel fehlt dir Orientierung, wenn Kultur sich ändert. Wir brauchen das Wort, das lebendige Wort Gottes. Gestern, heute, morgen und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ihr Lieben, steht doch gerne mal nochmal mit mir auf kurz. Ich möchte euch noch segnen und dafür beten, dass das Wort Gottes in unsere Herzen fällt und uns wirklich erfüllt. Und wenn du bereit bist, das zu empfangen, dann kannst du deine Hände gerne öffnen. Und Vater, ich danke dir an diesem Morgen ganz neu dafür, dass du Gott bist, dass du groß bist. Herr, wir preisen nur dich alleine, weil dein Name über allen Namen steht, weil du den Sieg errungen hast und weil du das wundervollste Evangelium, was es gibt, gebracht hast, Herr. Und wir danken dir für dein Wort, Jesus. Wir danken dir für das Alte Testament. Wir danken dir für das Neue Testament. Wir danken dir für Weisheit und Wahrheit. Wir danken dir dafür, dass du das Wort selber bist, dass du im Einklang mit dem Wort bist. Und zwar so sehr, dass du das Wort bist. Vater, wir ehren dich. Und Herr, wir nehmen dein Wort an. Jesus, ich bitte dich, lass es lebendig werden. Mehr und mehr und mehr in unserer Mitte, Herr. Du bist das Fundament, auf dem wir stehen. Und dein Wort ist unser Maßstab. Und Jesus, so gebe ich dir die Ehre an diesem Morgen. Und ich segne jeden Einzelnen hier, der dieses Verlangen in seinem Herzen hat, dich mehr kennenzulernen. Schenk uns dein lebendiges Wort. Amen. 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 Seid gesegnet, ihr Lieben.